ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Ja, ob das irgendwie ja, eine autonome Frauenbewegung in der DDR gibt. Also, weil in der Literatur findet man sozusagen nichts dazu. Und ich nehme auch nicht an, dass es so etwas gibt. Und ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wieso nicht. Weil irgendwo ist da ja ein ziemliches Potenzial, also von den ganzen ledigen Müttern zum Beispiel und von den geschiedenen Frauen, die sich alle nicht in das, in die sozialistische Familie integrieren oder nicht mehr. Und dann dachte ich, irgendwie muss es doch vielleicht etwas geben, um das aufzufangen. Aber es spricht auch viel dagegen, dass es etwas gibt. In dieser Richtung. Und zwar, es ist erstens so, dass viele von den Forderungen von der westlichen Frauenbewegung, zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere Qualifikation von Frauen, bessere Möglichkeiten für Frauenberufstätigkeit und so weiter, sind in der DDR schon eher verwirklicht respektive angegangen worden, als die bei uns die neue Frauenbewegung erst entstanden ist. Das heisst, also, dass für viele Forderungen gar keine Notwendigkeit bestand, wie sie schon erfüllt waren. Und zweitens, besteht in der DDR-Gesellschaft ein starker ideologischer Einbezug der Frauen. Das heisst, die Frau hat immer wieder von offizieller Seite eine grosse Wertschätzung von ihren Leistungen beim Aufbau des Sozialismus entgegengebracht, was irgendwie eine autonome Frauenbewegung als unnötig geladen erscheinen oder zumindest die Bildung von so etwas erschwert. Außerdem ist unter Umständen auch mit Repressionen zu rechnen. Weil es dann ja außerhalb der gesellschaftlichen Institutionen würde laufen. Dann fällt weiterhin auf, dass also Probleme mit der Mehrfachbelastung auf individuelle Art gelöst werden, also zum Beispiel Scheidung. Das ist dann eigentlich fast der einzige Ausweg, wenn es sonst nicht klappt. Und ein autonomes Frauenleben außerhalb der Ehe und Familie wird ja erschwert durch den gesellschaftlichen und moralischen Druck. Und das ist, denke ich, auch nicht zu unterschätzen. Es wird dann so, Frauen, die sich da nicht einfügen wollen, wird dann Individualismus und Egoismus und so etwas vorgeworfen. Was für jemanden, der eigentlich hinter der Idee vom Sozialismus steht, schon ein ziemlich harter Vorwurf ist. Also wo auch irgendwie, ja, vielleicht auch schwer zu verarbeiten ist. Und außerdem, ja, fehlen ganz simple materielle Voraussetzungen, zum Beispiel nur allein eine Frauen-WG zu gründen, ist also scheitert letztendlich daran, dass man keine Wohnung bekommt. Weil die Wohnungsvergabe ist zentral und Mehrzimmerwohnungen werden eigentlich nur an Familien abgeben. Und eben aus dem folgt eigentlich auch, dass wegen der grossen materiellen Vorteile die Idee und Familie mit sich bringen, die das als logisch und fast einzig mögliche Lebensform erscheint, wenn eine Frau nicht alleine oder bei ihren Eltern leben will. Leben.
Dass jemand wüsste, ganz schnell an irgendeinen Baum gepisst. Zu Hause wurde stets das meiste Essen. Ach Mensch, ich wünsch mir so ein Mann zu sein. Und auch im Bett, da durfte ich immer oben liegen. Und keiner sagte, komm, sich helf's in den Mantel rein. Das ist mir immer peinlich, weil ich das alleine kann. Und Feuer gebe ich selber furchtbar gern. Und Tür aufhalten dürfte ich als Mann. Und müsst mich nicht bedanken bei den Herren. und schließlich würde ich alle jene mal verprügeln, die ihre Kinder mit den Kneipen zerren. Ich würde ihn ordentlich eins überbügeln, wenn die Besoffenen, sie hätten Kinder gern. Das, was ich denk und sage, würde ernst genommen, weil niemand dächte, dass ein Weib nicht denken kann. Und wär ich mit dem Auto mal zu Fall gekommen, da hieß es nicht, lass doch die Weiber nicht an Steuer ran. Ich hab genug von diesem kleinen Unterschied. Ich will das Gleiche machen wie der Mann. Will, dass man einen Menschen in mir sieht und dass ich wirklich gleichberechtigt walten kann. Ach Gott, da müsste ich ja schließlich auch zur Volksarmee. Na denn lieber nee, oder doch? Und dann die kurzen Haare.
Nach dem Referat von Jutta haben wir dann verschiedene Sachen diskutiert. Wir haben zum Beispiel diskutiert über die Frage des Sozialismus. Dann haben wir diskutiert über die Frauenbewegung. Dann haben wir probiert, auch noch ein bisschen herauszufinden, wie die verschiedenen Sachen angeschaut werden, also über Wertmaßstäbe und einzelne Sachen über die Bedingungen der Frauen in der DDR und in Polen und in Russland. Wir haben gemerkt, dass es nicht einfach ist, die verschiedenen Länder einfach in einen Topf zu rühren. Dass es da recht grosse Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen Polen und der DDR, dass in der DDR der Lebensstandard einfach mal höher ist. Und dass man einfach nicht einfach generell kann von der Situation in den Ostblockländern kann reden, sondern dass man da muss die einzelnen Länder auch anschauen muss. Bei etwas ist es diesen Frauen und auch uns allen gleich gegangen. Bei der Enttäuschung. Haben wir doch gedacht, irgendetwas ist doch dort mal gelaufen. Und das wird doch auch mehr Auswirkungen haben auf die Stellung der Frau. Wenn wir aber die Stellung der Frauen zum Beispiel in der DDR anschauen, dann müssen wir sagen, dass der Sozialismus gar nicht existiert, wenn wir auf die Forderung oder Parolen zurückgehen. Kein Sozialismus ohne Befreiung von der Frau oder keine Befreiung von der Frau ohne Sozialismus. Nämlich gedacht, war es mal anders gewesen.
Die Oktoberrevolution von 1917 und jeder darauffolgende sozialistische Sieg brachten bedeutende Errungenschaften für die Frauen, einschließlich demokratischer Rechte und Integration in die Industriearbeiterschaft. Die Maßnahmen, die von den Bolschewiki unter der Führung von Lenin und Trotzki beschlossen wurden, zeigten demonstrativ, dass die proletarische Revolution einen unmittelbaren Schritt vorwärts für die Frauen darstellte. Zwischen 1917 und 1927 verabschiedete die sowjetische Regierung eine Reihe von Gesetzen, die den Frauen zum ersten Mal die gesetzliche Gleichberechtigung mit den Männern brachten. Die Eheschließung wurde zu einem einfachen Registrierungsvorgang, der auf beiderseitiges Einverständnis beruhen musste. Der Begriff der Unehelichkeit wurde abgeschafft. Freie legale Abtreibung wurde zum Recht für jede Frau. 1927 brauchten Eheschließungen nicht mehr registriert zu werden und Scheidungen wurden auf Wunsch eines der Partner durchgeführt. Gesetze gegen die Homosexualität wurden abgeschafft. Kostenlose, obligatorische Schulbildung bis zum Alter von 16 Jahren wurde für alle Kinder beiderlei Geschlechts eingeführt. Die Gesetzgebung sicherte den arbeitenden Frauen besonderen Mutterschutz zu. 1919 stellte das Programm der Kommunistischen Partei fest, die Aufgabe der Partei liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorwiegend auf dem Gebiet der Ideen und der Erziehung, um alle Spuren der früheren Ungleichheit und Vorurteile, besonders in den rückständigen Schichten des Proletariats und der Bauernschaft, nachhaltig auszulöschen. Die Partei beschränkt sich dabei nicht auf die formale Gleichberechtigung der Frauen, sondern bemüht sich, sie von den materiellen Bürden der überholten Hausarbeit zu befreien, indem sie sie durch Gemeinschaftshäuser, Großkantinen, öffentliche Wäschereien, Kinderhorte usw. ersetzt. Dieses Programm wurde in dem Umfang verwirklicht, den die wirtschaftliche Rückständigkeit und Armut der neuen Sowjetrepublik und die Zerstörung nach fast einem Jahrzehnt Krieg und Bürgerkrieg zuließen. Es wurde ein bewusster Versuch unternommen, die reaktionären sozialen Normen und Haltungen zu bekämpfen, die die Realität eines Landes widerspiegelten, das noch immer zum überwältigenden Teil bäuerlich war, in dem die Frauen nur einen kleinen Prozentsatz der Arbeitskräfte ausmachten und in dem immer noch auf den sozialen Beziehungen das drückende Gewicht der feudalen Tradition lastete. Unter solchen Bedingungen überrascht es nicht, wenn sich die rückschrittliche Haltung gegenüber Frauen in der bolschewistischen Partei ebenso widerspiegelte, die Führung dabei nicht ausgenommen. Die Partei war keinesfalls homogen, was das Verständnis über die Bedeutung der Durchführung der konkreten und tiefgreifenden Maßnahmen anging, die notwendig waren, um das Programm von 1919 umzusetzen.
Ein Volk, das kämpfen will, wird siegen und seine Feinde unterkriegen. Kann sein, dass tausend Väter sterben, die Kinder werden Freiheit erben. Es wird so sein wie im November, sei es auch Mai, sei es September. Das wird ein Sturm sein ohne Gleichen, wird jeden Punkt der Welt erreichen. Das fegt den Schmutz weg und die Ketten, kann sich kein Unterdrücker retten. Und rote Wolken werden ziehen, das blaue Meer wird rot erblühen. Wir werden Tauben fliegen lassen, kein Mensch wird einen Menschen hassen. Wir werden in die Himmel fliegen und niemand fürchtet sich vor Kriegen. Dafür focht man und starb schon immer. Erbärmlich leben, das ist schlimmer, als wenn noch tausend sterben müssen, die später werden davon wissen. Es wird noch heiße Kämpfe geben, doch unsere Kinder werden leben, sei es auch Mai, sei es September. Das wird so sein wie im November, das wird so sein.
Das, was Jutta erzählt hat, hat gezeigt, wie gross die Diskrepanz ist von der Beteiligung der Frauen am Arbeitsleben und auf der anderen Seite Beteiligung am öffentlichen und politischen Leben. Offiziell wird es mit ökonomischen Bedingungen begründet und legitimiert. Wir finden aber, man darf nicht vergessen, dass in der DDR, in der UdSSR, in Polen, überall in den Ostblockländern eine stalinistische Bürokratie herrscht.
Die Dezimierung und Erschöpfung der Vorhut der Arbeiterklasse und die Zerschlagung der revolutionären Erhebungen im Nachkriegseuropa bildeten die Grundlage für den Triumph der von Stalin angeführten konterrevolutionären Kaste in den 20er Jahren. Während die ökonomischen Grundlagen des neuen Arbeiterstaates nicht zerstört wurden, wuchs jedoch schnell eine privilegierte gesellschaftliche Schicht heran, die auf dem fruchtbaren Boden der Armut Russlands viele der Vorteile der neuen Wirtschaftsordnung für sich selbst sicherte. Um ihre neu gewonnenen Privilegien abzusichern und auszuweiten, kehrte die Bürokratie, die Politik Lenins und Trotzkis in nahezu allen Bereichen in ihr Gegenteil um, angefangen bei dem auf der Rätedemokratie basierenden Regierungssystem über die Arbeiterkontrolle, Wirtschaftsplanung und Selbstbestimmungsrecht der unterdrückten Nationalitäten bis hin zur proletarisch-internationalistischen Außenpolitik. In den späten 30er Jahren hatte die Konterrevolution die gesamte noch lebende bolschewistische Führung physisch ausgerottet und eine Diktatur errichtet, die bis zum heutigen Tag Hunderttausende in Gefangenenlagern, psychiatrischen Anstalten und im Exil hält, sowie jede leise Regung von Opposition erbarmungslos zerschlägt. Für die Frauen führte die stalinistische Konterrevolution zu einer Politik der Wiederbelebung und Verfestigung des Familiensystems. Trotzki beschrieb diesen Prozess folgendermaßen, Zitat: Echte Emanzipation der Frau ist undenkbar ohne eine allgemeine Hebung von Wirtschaft und Kultur, ohne die Zerstörung der kleinbürgerlichen wirtschaftlichen Familieneinheit, ohne die Einführung vergesellschafteter Essenzzubereitung und Erziehung. Inzwischen ist die Bürokratie, geleitet von ihrem konservativen Instinkt, angesichts der Desintegration der Familie in Alarm geraten. Sie begann damit, Lobgesänge auf die Familienmahlzeit und die Familienwaschküche anzustimmen, das heißt auf die häusliche Sklaverei der Frauen. Die Krönung all dessen liegt in der Wiedereinführung der Strafbarkeit der Abtreibung durch die Bürokratie, womit man offiziell den Frauen den Status eines Packesels verleiht. In völligem Widerspruch zum ABC des Kommunismus hat die herrschende Kaste den reaktionärsten und unkultiviertesten Kern des Klassensystems wiederhergestellt, nämlich die kleinbürgerliche Familie. Zitat Ende. Wie Trotzki in der verratenen Revolution aufzeigt, nimmt der Rückzug nicht nur die Form einer widerlichen Heuchelei an, sondern er geht unendlich weiter, als es die eisernen wirtschaftlichen Notwendigkeiten verlangen. Die Bürokratie stärkt das Familiensystem teilweise aus den gleichen Gründen, aus denen die kapitalistische Gesellschaft es aufrechterhält, als ein Instrument zur Einübung von Verhaltensweisen der Unterwerfung unter Autoritäten und zur Verewigung der Privilegien einer Minderheit. Trotzki erklärte hierzu, Zitat, das zwingendste Motiv für den gegenwärtigen Familienkult ist zweifellos der Bedarf der Bürokratie nach einer stabilen Hierarchie von Beziehungen und die Notwendigkeit zur Disziplinierung der Jugend durch 40 Millionen Stützpunkte der Autorität und Macht. Zitat Ende. Als Teil dieser Konterrevolution wurden die alten zaristischen Gesetze gegen die Homosexualität aus der Mottenkiste geholt und wieder eingeführt.
War voll von Liebe und war voll Vertrauen und Wärme war um ihn und war viel Zeit. So konnte er sich große Flügel bauen und alles in ihm war unendlich weit. So war es schließlich möglich, dass er flog. Die Erde ließ er unter sich zurück, bis man die Wärme von ihm nahm und ihn belog. Da blieb vom Ganzen in ihm nur ein Stück. So fiel er nieder, stürzte und zerbrach. Wer sagt, er wäre nie geflogen, lügt. Man trug ihm die zerbrochenen Flügel nach. Und jeder weiß, dass er nie wieder fliegt. So fiel er niederstürzte und zerbrach. Wer sagt, er wäre nie geflogen, lügt. Man trug ihm die zerbrochenen Flügel nach. Und jeder weiß, dass er nie wieder fliegt.
Oh.
Aber dort, wo Widerstand in Bewegung kommt, ist es Widerstand gegen das System. Frauenfragen sind nicht erstrangig, sondern es geht darum, wie man sich gemeinsam wehrt. Es ist aber auch schwierig, sich zu wehren, weil so viel auf dem Papier steht. Wenn auf dem Papier steht, du lebst in einem Sozialismus, so wehr dich mal für einen vernünftigen Sozialismus. In der gesamten Gesellschaft der verschiedenen Ostblockländer herrscht eine riesige Lethargie. Nicht nur die Frauen interessieren sich nicht für Politik, sondern auch die Männer. Gäbe es einen Aufbruch, einen breiten Aufbruch, so wäre wahrscheinlich auch eine Frauenbewegung da. Meine Frauenbewegung im Westen, bei uns, ist ja auch nicht einfach aus der Wolke gefallen, sondern ist aus der 68er-Bewegung entstanden. Wir haben aber gemerkt in der Diskussion, dass es sowieso ganz schwierig ist, zu vergleichen. Weil es sind da ganz andere Bedingungen wie in den Ostblockländern. Andere Kriterien, andere Wertmaßstäbe. Dort gibt es viel mehr Frauen, die arbeiten. Sie haben bessere Ausbildungsmöglichkeiten, sie haben mehr Krippenplätze als bei uns. Beim Schwangerschaftsabbruch ist es also so, dass es eine Art Fristenlösung gibt. Es braucht also auch eine Legitimation von einem Arzt oder einer Ärztin. Aber es ist möglich, und wenn es auch verpönt ist. Bei der Sexualität sonst, zum Beispiel bei den Verhütungsmitteln, ist es verschissen. Man kommt kein Verhütungsmittel über, außer man habe Devisen oder man habe Privilegien.
Fleißig, reichlich, glücklich. Als ich noch klein war und in Kindergarten ging, mussten wir still sein und in einer Reihe gehen. Und wer beim Mittag mal zu reden anfing, musste zur Strafe in der Ecke stehen. Komisch, ich weiß bis heute nicht so recht, warum ich manchmal blass war und mir war so schlecht. Denn schließlich war es ganz genau so, wie es sein sollte. Wir machten immer alles so, wie unsere Tante wollte. Och, sind wir fleißig, och, haben wir es reichlich, och, sind wir glücklich. Dann waren wir stolz, endlich ein Schulkind zu sein. Im Schulhof durften wir langsam im Kreis spazieren. Das Haus betraten wir ganz brav in Dreierreihen. Und wer, einer wollte nicht parieren. Da gab's ganz einfach Fünfen in Betragen. Wir haben schnell gelernt, nicht immer blöd zu fragen. Och, sind wir fleißig, och, haben wir es reichlich, och, sind wir glücklich. Als Lehrling fühlten wir uns fast erwachsen, da waren wir schon ganz schön zurechtgebogen. Und die, die eben immer dusselig quatschen, die sind vom Abschluss ganz einfach rausgeflogen. Ich habe nie so recht verstanden, was die eigentlich wollen. Man sagte uns doch immer wieder, was wir denken sollen. Och, sind wir fleißig, och, haben wir es reichlich, och, sind wir glücklich. Nun steh ich jeden Tag auf Arbeit, meinen Mann. Ich bin erwachsen, mein Kind wird langsam groß. Und das klotzt in der Schule mächtig ran. Nur manchmal frage ich mich, was hat der Junge bloß? Dann sitzt er lustlos rum und ist ganz blass, wird aggressiv und schreit, macht alles keinen Spaß. Sind doch so fleißig, haben's doch so reichlich, sind doch so glücklich. Sind doch so fleißig, haben's doch so reichlich, sind doch so glücklich.
Die Wertmaßstäbe sind verschoben. Zum Beispiel, wenn wir den Beruf vom Arzt oder von der Ärztin anschauen. Da, im Westen, ist das ein Beruf, der ein höchstes soziales Prestige hat. Ohne, dass wir jetzt da das Ganze genauer hinterleuchten. In den Ostblockländern ist der Arztberuf ein typischer Frauenberuf. Darum ist es nicht ein besonders angesehener Beruf. Es gibt eine Hierarchie, Ober- und Unterärzte und Ärztinnen. Und es ist klar, vor allem sind Frauen in den untergeordneten Positionen und machen Dreckbüt. So ist die Arbeit oft verhasst. Und das Ideal, das von vielen Frauen angestrebt wird, ist, dass sie daheim sein können, Kinder aufziehen und dass der Vater genug Stutz heimbringt. Das ist natürlich auch verständlich, weil solange dass die Frauen verantwortlich sind für die Hausarbeit, solange sind die Frauen einer Doppelbelastung ausgesetzt, da wie dort.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier mit mir 2 Stunden zusammen ohne Zigaretten ausgehalten habt. Und singe noch ein Lied, wo vielleicht der eine oder der andere denken mag, dass das nicht mehr aktuell ist. Ich habe diesen Pass, mit dem ich Einladungen annehmen kann, wo immer die herkommen, seit März vorigen Jahres. Und ich war im Oktober hier bei euch auf Tournee. Und da habe ich in den Illustrierten diese fürchterlichen Bilder von dem Attentat auf dem Münchner Oktoberfest gesehen. Und ich fand die Bilder schon so schlimm und habe eigentlich gedacht, dass wenn man die gesehen hat, nicht mehr ganz der gleiche ist, der man vorher war. Und was ich am allerschlimmsten fand, war, dass die Leute nicht aufgehört haben mit Feiern, sondern weitergemacht haben. Und ich konnte dieses Lied, wenn der Eindruck entsteht, dass das vielleicht nicht mehr aktuell ist, ich konnte es nicht eher schreiben, weil ich erst den Kloß aus dem Hals bringen musste.
Vielleicht soll man ein Volk nicht messen an seinem Alltagskleid. Nur will ich einfach nicht vergessen, dass ihr vor Schmerz nicht schreit. Wenn unter euch ein Mensch verblutet auf irgendeinem Fest, ich hätte wirklich nicht vermutet, dass ihr so schnell vergesst. Mir fällt die schlimme Olympiade von 72 ein. Die wurde auch zur Maskerade auf einem Leichenstein. Von den Politikern erwarte ich Besseres ja nicht. Doch dass ihr euch dies Fest nicht spartet von selbst als eure Pflicht. Das war es wohl, was mich erschreckte, das musste euch passieren. Deutsch war die Stadt, die nicht entdeckte, dass Nazis aufmarschieren. Die Fotos waren gut zu sehen von diesem Attentat. Euch müsste doch die Lust vergehen auf Weißwurst mit Salat. Wer muss denn alles noch verrecken, bis das ihr nicht mehr lacht? Die Wurst soll euch im Halse stecken, wenn ihr so weitermacht. Die Wurst soll euch im Halse stecken, wenn ihr so weitermacht.
Ein wichtiger Diskussionspunkt ist noch, warum denn, wenn doch so viele Schriftstellerinnen, die jetzt bekannt sind und aus der DDR kommen, warum denn in der DDR keine Frauenbewegung entsteht, warum die Werke von diesen Schriftstellerinnen keine Spuren hinterlässt in der DDR. Dazu ist gesagt worden, dass erstens herrscht eine Zensur in den Verlagen in der DDR. Also zum Beispiel Cassandra von der Christa Wolf, das ist zuerst im Westen rausgekommen, bevor sie in der DDR rausgekommen ist, bevor sie einen Verlag gefunden hat für das Buch. Und das Zweite ist, dass viele Bücher gar nicht zu haben sind in der DDR, dass relativ kleine Auflagen sind und die Bücher gerade verschwinden, also zum Teil auch unter der Hand verschwinden. Und das Dritte ist, dass ja schaurig viele Schriftstellerinnen sowieso irgendwann mal in den Westen gehen. Ich habe das noch wichtig gefunden, weil es ist darauf hingewiesen worden, dass ja diese Schriftstellerinnen ziemlich selbstbewusst sind und ziemlich Neuerungen bringen in der Literatur, ziemlich durchbrechend sind. Und weiter ist noch zu sagen, dass die Diskussion von gestern ist natürlich tiefer war, als was wir es heute können weitergeben konnten. Wir haben die Diskussion leider nicht können aufnehmen. Und das, was heute gesagt worden ist, das sind einfach Impressionen und Eindrücke von dieser Diskussion. Die wichtigsten Punkte hoffen wir, dass wir die angeschnitten haben.
Ach, wenn ich ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wär. Da wär ich besser dran und wüsste, wie sie sind. Und alles, was ich machte, wäre sicher halb so schwer. Und von der Liebe kriegte dann der andere das Kind. Ich hätte monatlich nur mehr noch finanzielle Sorgen. Beim Tanzen könnte ich einfach fragen, tanzen Sie? Und würde ich mal wach mit einem Schmerz im Kopf am Morgen, würde es nicht heißen, deine Migräne, Liebling, das ist Hysterie. Und wenn mir auf der Straße irgendwer gefiele, da ging ich ran und würde ein Gespräch beginnen. Und keiner hätte da so komische Gefühle, dass ich eine Frau bin, Mensch, die Olle muss doch spinnen. Ich könnte mich allein in jede Kneipe setzen, kein Mensch wird in mir leichte Beute sehen und mich mit widerlichen Blicken hetzen. Ich könnte ungeschoren an jeder Ecke stehen und dürfte auf der Straße seelenruhig rauchen. Kein giftiger Blick von Damen wird mich streifen. Das kann man auch zur Männlichkeit gebrauchen. Und alle Damen würden das begreifen. Und dann beim Singen würde jeder auf die Worte hören. Kein Blick auf meine Beine oder Brust. Den Hörer wird nicht der Gedanke stören. Na, kannst du mit der Alten oder hättest du keine Lust? Und dann, wenn ich mal furchtbar nötig müsste, vorausgesetzt, dass es schon dunkel ist, da hätte ich heimlich, wenn das jemand wüsste, ganz schnell an irgendeinen Baum gepissen. Zu Hause würde ich jetzt das meiste Essen kriegen. Ach Mensch, ich wünsch mir so ein Mann zu sein. Und auch im Bett, da dürfte ich immer oben liegen. Und keiner sagte, kommen Sie, ich helf's in den Mantel rein. Das ist mir immer peinlich, weil ich das alleine kann. Und Feuer gebe ich selber furchtbar gern. Und Tür aufhalten dürfte ich als Mann. Und müsst mich nicht bedanken bei den Herren. Und schließlich würde ich alle jene mal verprügeln, die ihre Kinder mit den Kneipen zerren. Ich würde ihnen ordentlich eins überbügeln, wenn die Besoffenlein, sie hätten Kinder gern. Das, was ich denk und sage, würde ernst genommen, weil niemand dächte, dass ein Weib nicht denken kann. Und wär ich mit dem Auto mal zu Fall gekommen, da hieß es nicht, lass doch die Weiber nicht an Steuer ran. Ich hab genug von diesem kleinen Unterschied. Ich will das Gleiche machen wie der Mann. Will, dass man einen Menschen in mir sieht. Und dass ich wirklich gleichberechtigt walten kann. Ach Gott, da müsste ich ja schließlich auch zur Volksarmee. Na denn lieber nee. Oder doch? Und dann die kurzen Haare. Da wären ja bloß anderthalb Jahre.
Text, den wir während der Diskussion gelesen haben oder wo wir die Diskussion versucht haben aufzuzeigen, die sind aus einer Broschüre drin, aus einer Broschüre, wo ein Resolutionsentwurf ist vom Vereinigten Sekretariat der 4. Internationalen zum 6. Weltkongress. Es ist 1979 rausgekommen, heisst Sozialistische Revolution und der Kampf für die Befreiung der Frau. Die Stücke, die wir gehört haben, sind alle von der Bettina Wegner gewesen. Das ist eine Sängerin und Liedermacherin aus der DDR eigentlich. Sie lebt jetzt aber im Westen. Jetzt hören wir noch ein paar Takte Musik von der Snatch, nachher noch einen Filmhinweis und nachher noch mal Musik von der Gruppe Snatch. Thank you.
side. Fly Berlin's town.
Weint nicht, wenn sie unsere Hütten abbrechen. Das ist ein Film über den Kampf von südafrikanischen Frauen, der am nächsten Mittwoch, am 23. Oktober, am 9. Uhr im Xenix läuft. Der Film zeigt das Leben von schwarzen Frauen in Südafrika. Wie leben sie als Stadtbewohnerinnen, als Arbeiterinnen oder in den Bantustans? Frauen leiden mehr noch als Männer unter einem Apartheidssystem. Das zeigt der Film eindrücklich. Er zeigt aber auch, wie immer mehr Frauen sich organisieren. Es sind Gespräche mit verschiedenen Frauen, die im Widerstand eine führende Rolle spielen, zu sehen. Im Anschluss an den Film ist auch eine Diskussion möglich. Das ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Südafrika-Boykott Basel. Weint nicht, wenn sie unsere Hütten abbrechen. Und das wäre es von der Sendung «Hälfte des Äthers». Am Anfang habt ihr vielleicht gehört, dass wir den falschen, das heisst den alten Jingle gespielt haben. Jetzt am Schluss werdet ihr noch den richtigen hören dafür. Ciao miteinander.
Auf der Mauer, auf der Mauer. blockiert die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.